Miteinander, auf meiner Seite. Über viele Jahrhunderte hinein hat man am Ostersonntag hat jemand gesagt, der Herr ist auferstanden. Und dann haben sie so gemeint, hat die Antwort gesehen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das hat einem so richtig Mut gemacht. Und machen wir doch auch, oder? Ich sage den Anfang und ich ganz laut: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! So ist es. Vivid, genau, erlebt. Latiner haben wir auch unter uns. Wisst ihr, Menschen, die Jesus glauben, sind eigentlich so ganz normale Leute. Mehr oder weniger. Nur an einem Punkt sind sie ein bisschen abnormal. Offensichtlich, sie glauben, dass ein Toter auferstanden ist. Und zwar an Ostern. Ostern ist der Kern vom Christentum, nicht Weihnachten. Oder irgend so etwas, sondern der Kern ist Ostern. Die Auferstehung von Jesus ist der alles entscheidende Punkt. Wenn es Ostern nicht gegeben hätte, wenn Jesus nicht lebendig geworden wäre, dann wäre eigentlich eine christliche Beschäftigung und ein christlicher Glaube wäre eigentlich völlig für nichts. Dann wären wir jetzt wieder im Zmörgeln irgendwo. Und es ist jetzt interessant, dass ausgerechnet Ostern viel Zweifel, ja sogar Unglauben verbreitet war. Und wisst ihr, bei wem? Bei den Jüngern von Jesus. Prost, oder? Das gibt es ja nicht. Genau dort. Die Bibel berichtet, dass Jesus nach der Auferstehung sich zuerst Maria gezeigt hat, Maria Magdalena. Sie hat dann das berichtet den Jüngern und sie haben es als Geschwätz abgetan. Dann ist er als nächstes den beiden sogenannten Emmaus-Jüngern begegnet. Die haben auch erzählt, den Jüngern, die haben es auch nicht geglaubt. Also es ist wirklich so. Und das ist ja, obwohl am dritten Tag Jesus hat gesagt, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und trotzdem haben sie es einfach nicht geglaubt. Und wisst ihr was? Genau das, finde ich, genau das macht die Bibel so glaubwürdig. Ja. Und das ist auch der Unterschied zu sonst so historischen Erzählungen. In gewissen Chroniken von den Pharaonen zum Beispiel und anderen Königen, da sind immer alles übertrieben und immer nur das Gute steht. Und die Bibel ist so echt und zeigt auch Zweifel. Und genau darum finde ich sie auch so glaubwürdig. Und dann haben wir auch noch den Thomas. Ja, den Thomas. Er wird ja als Inbegriff vom Zweifel hingestellt. Nicht? Ob man ihm so gerecht wird? Ich zweifle daran. Geschichte, aber sonst muss ich sagen, Geschichte um den Thomas finde ich eine wunderschöne, eine sehr seelsorgerliche Geschichte. Sie zeigt nämlich, wie Gott Zweifel ernst nimmt. Sie zeigt auch, wie aus Zweifel Glaube entsteht. Und wir werden sie die Geschichte einklinken. Es ist Sonntagabend, der dritte Tag, nachdem Jesus qualvoll gekreuzigt worden ist. Die Jünger und Jüngerinnen haben sich versteckt in einem Raum, die Tür ist beschlossen, weil sie Angst hatten. Sie könnten selber auch etwas Ähnliches erleben wie Jesus, wie ihr Herr. Und die Bibel sagt, sie haben gebrüllt und traurig. Immer noch am dritten Tag. Sie haben richtig traurig. Es ist ihnen ganz schlecht gegangen. Denen sind Tränen runtergelaufen, sie haben geschluchzt, weil sie haben den Jesus geliebt. Der war ihnen so vertraut gewesen. Sie haben ihn so gerne gehabt. Es war so schön gewesen, mit dem Jesus zu leben. So erfüllend. Und sie haben vielleicht auch ein bisschen um sich selber gebrüllt. Weil sie sind dem Ruf von Jesus gefolgt. Sie haben alles stehen und liegen lassen. Und jetzt ist er vermeintlich gescheitert. Und mit ihm ist eigentlich ihr Leben ein Haufen Elend gewesen. Hoffnungslos. Sie waren irgendwie am Boden gewesen, enttäuscht. Sie haben ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt. Der Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Die Jünger haben es geglaubt. Jetzt liegt er im Grab. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben haben. Die Jünger haben es geglaubt. Wie wird ein Toter ewiges Leben vermitteln? Sie haben ihre ganze Hoffnung auf den Jesus gesetzt. Und plötzlich wird es Realität. In dem Raum, in dem sie drinstehen, plötzlich steht Jesus in ihrer Mitte und sagt, Shalom, Friede, sei mit euch. Und die Jünger haben es gesagt, ah, Jesus, ja, du bist verstanden, ja, Halleluja. Nein, sie haben zuerst gemeint, es ist ein Geist. Auch da wiederum, völlig realistisch. Ich meine, wer kommt gerade darauf, dass es wahr ist? Ein Geist. Wir haben einen Knall im Moment gerade. Das geht nicht gut. Es muss ein Geist sein. Und dann hat Jesus hat dann gesagt, hey, schaut mal meine Wunden. Lange mich an. Sie haben immer noch nicht geglaubt. Also sogar dann haben sie noch nicht geglaubt. Und dann hat er ihnen, vor ihnen Fisch gegessen. Dann gesagt, ja gut, wenn ein Fisch kann essen und dann geht nicht durch ihn durch am Boden runter, dann muss er wirklich, das ist kein Geist. Und dann hat er ihnen angefangen, die alttestamentlichen Verheißungen erklären über seinen Tod und seine Auferstehung. Er hat auch noch viel drin dort. Und erst dann haben sie angefangen zu glauben. Also es hat recht viel gebraucht, bis sie endlich geglaubt haben. Jetzt hat es ein kleines Problem gegeben. Der Thomas. Ja, wer sonst, oder? Er war nicht dabei gewesen. Und wir lesen miteinander den Text. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jetzt haben wir nochmal zurückspulen, so am Anfang, das mit dem Thomas. Wo ist denn der eigentlich gewesen? An dem dritten Tag, an dem Sonntagabend. Wo ist der gewesen? Das würde mich so wundern. Keine Ahnung. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich mal im Himmel bin, dann will ich den Thomas suchen und sagen, hey, ich heiße übrigens auch Thomas, cool, ich habe viel an dir rumstudiert, du hast keine Ahnung, wer ich bin, aber ich kenne dich. Darf ich dich etwas fragen, ganz persönlich, hey, wo bist du gewesen an diesem Abend? Echt, das nimmt mich echt Wunder, ich nehme das echt vor. Könnt ihr mitkommen, können wir zusammen fragen. Und mich ins Wunder, Thomas, wie hast du das erlebt? Also, ach, das wäre mega spannend. Und das zeigt mir auch, man kann grausam etwas verpassen, wenn man Versammlungen auslässt. Man kann grausam etwas verpassen. Und wisst ihr, was das Verrückteste ist? Man merkt es nicht einmal, weil man ist ja nicht dabei. Man weiß ja gar nicht, was man verpasst hat. Das ist der Punkt. Aber wer ist denn der Thomas eigentlich gewesen? Also übrigens, ihr merkt ja schon, der Thomas steht mir irgendwie nahe. Kein Wunder, oder? Ich heiße ja wie er. Und es wird aber von ihm nicht so viel berichtet wie von gewissen anderen Jüngern. Wir wissen zum Beispiel nicht, wann ist er jünger geworden, wie ist er jünger geworden. Seinen beruflichen Hintergrund kennen wir nicht. Ich nehme an, er war Verwaltungsangestellter ursprünglich, so wie ich. Genau, vielleicht auch nicht. Und wir wissen auch nicht, was für ein familiäres Umfeld er hatte. Wir wissen einfach, sein Beiname war Zwilling. Er war Apostel und 3 Jahre Tag und Nacht mit Jesus zusammen. Und er hat einmal zweifelt. Aus gutem Grund, würde ich noch beifügen, einmal zweifelt. Und jetzt hängt ihm das Zeug an. Er ist abgestempelt, ein für alle Mal, als Ungläubiger, als Zweifler. Ach, ist das nicht fies? Also wirklich, okay. Wir kommen dann auch noch mal drauf. Ich meine, ich könnte das auch probieren. Mal bei jemandem, sagen im Geschäft oder so, du, ich mache mit dir einen kleinen Test, du musst den Satz vollständig machen, oder das Wort. Der Ungläubig, Pünktli, es wird ganz sicher, sehr viel wird Thomas genannt werden. Also wir merken, das ist enorm verbreitet. Die Bibel überliefert uns nur 4 Aussagen von Thomas, alle 4 im Johannesevangelium. 2 haben wir jetzt gerade vorher gelesen, kommen wir dann nochmal drauf. Und 2 andere möchte ich euch zeigen, Johannes 11, Vers 16. Seinte Thomas, auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Ich möchte das kurz Umfeld von dieser Aussage erklären. Jesus ist gerade in Judäa an einer Steinigung entkommen, von der aufgebrachten Volksmenge. Sie sind dann dort weggegangen und dann haben sie gehört, dass der Lazarus gestorben ist, in Bethanien, Judäa. Und jetzt haben sie gewusst, wenn wir dort hingehen, gehen wir wieder ins Gefahrengebiet. Könnte heikel werden. Thomas, auf! Gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Der Satz zeigt er war bereit, mit Jesus zu gehen, sogar zu sterben. Er ist seinem Herrn nachgefolgt, kompromisslos. Und man hat den Eindruck, er sagt das, ohne mit den Wimpern zu zucken. Also wir sehen, der Thomas ist ein treuer Mann, mutig, mit Vorliebe für klare Entscheidungen. Und dabei bezieht er seine Freunde mit ein. Wir, oder? Wir gehen. Wir sterben mit ihm. Er war ein Teamplayer. Dann der vierte Satz, Johannes 14, Vers 5, sagt Thomas: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus hat am letzten Passamal erklärt, dass er bald wird zurückgehen zu seinem Vater. Und dass er seinen Jüngern wird eine Wohnung vorbereiten. Und dann ergänzt Jesus: Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg, sagt er zu den Jüngern. Und der Thomas hat einen Knopf in der Leitung. Irgendjemand steht auf dem Schlauch und er sagt: Ich komme nicht raus. Der Thomas möchte den Knopf weg haben und er wagt es nachzufragen vor allen anderen, weil es ihm wichtig ist zu verstehen. Er will daraus kommen. Was er sagt, ist etwas ganz Zentrales. Jesus, ich weiß nicht, was du meinst. Und das braucht manchmal Mut, oder? In einer Gruppe dazu zu stehen: Hey, ich komme nicht raus. Wenn man denkt, alle anderen kommen raus, nur ich nicht, oder? Aber er hat es gemacht. Und aufgrund von Thomas in einer Nachfrage wird uns ein Satz gesagt von Jesus, wo ich glaube, dass jeder von uns den kennt. Einer der bekanntesten Sätze in der Bibel, nämlich der. Jesus sagt als direkte Antwort: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Was für eine Aussage. Danke, Thomas. Danke, dass du nachgefragt hast. Ohne ihn würde der Satz fehlen. Also wir sehen, der Thomas hat nach Antworten gesucht und hat sie gefunden. Er hat bei Jesus gesucht. Und das müssen wir uns mal mitnehmen. Den Satz brauchen wir dann nachher noch. Man kommt den Eindruck über, der Thomas hat seinen Platz ausgefüllt, dort wo er war. Ohne zu schauen, was jetzt die anderen von ihm gedacht haben. Aber dann verpasst Thomas das grösste Ereignis der Weltgeschichte, die Auferstehung vom Messias. Die anderen Jünger versuchen ihn zu überzeugen, aber er glaubt es nicht. Hey, wenn ich das nicht mit eigenen Augen sehe und ihn anlangen kann, ich glaube das nicht. Und in dem Text, im griechischen Text, hat es eine doppelte Verneinung. Also er sagt eigentlich mit anderen Worten: Ich werde niemals glauben ohne Beweis. Keineswegs. Eben. Typisch, oder? Der Ungläubige Thomas, der Zweifler. Nein, der Realist. Das ist doch Realität, das ist realistisch. Und für die Jünger ist das ja auch nicht so erstaunlich gewesen, weil vorher ist es ihnen ja genau gleich gegangen. Und das ist ja das Elend, oder? Der Thomas ist nicht der grösste Zweifler, er ist der Letzte in dieser Reihe. Alle anderen 12 Apostel, die 11, Judas hat ja dann nicht mehr dabei gewesen. Alle anderen haben ja auch gezweifelt und er ist einfach nur der Letzte gewesen. Aber der Thomas glaubt nicht jedem Gestürm. Und das macht ihn auch wieder glaubwürdig. Und die Geschichte zeigt, Zweifel können auftauchen. Auch bei Nachfolgern von Jesus. Und ich möchte mal einfach in die Runde fragen, einfach natürlich nicht zum lauten Antwort geben, aber um sich selber überlegen: Wo hast du Zweifel? Welche Gedanken vom Zweifel drehst du mit dir herum? Welche Gedanken sind da? Sind denn Zweifel nur schlecht? Ich sage nicht zwingend. Wenn jetzt bei der Eva haben sich Zweifel an Gottes Liebe fatal ausgewirkt. Oder? Sie haben dazu geführt, dass es einen Bruch gehabt mit Gott. Aber in unserer Geschichte ist ja genau das Gegenteil passiert. Also wenn man mit Zweifel richtig umgeht, kann es zu etwas Gutem führen. Das deutsche Sprichwort sagt: Junge Studenten wissen im ersten Jahr alles. Im zweiten zweifeln sie, im dritten fangen sie an zu lernen. Also wir sehen, Zweifel im Glaubensleben können sogar helfen, dass wir weiterkommen, sofern wir richtig damit umgehen. Und wie geht man richtig damit um? Ich möchte mal sagen, ich empfehle, dass man Zweifel ausspricht in einem sicheren Rahmen. In einem Rahmen bei jemandem, wo man das Vertrauen hat und wo einfach eine gläubige, reife Person ist. Jetzt kann es sein, dass man vielleicht das Gefühl hat, ja, gewisse Zweifel darf man nicht einmal denken. Das darf man doch nicht. Geschwiegen einfach aussprechen. Aber wenn mich das wirklich belastet, wenn es mir wirklich etwas ist, was mich bewegt, dann muss ich, also nicht muss, ja, dann sollte ich unbedingt das aussprechen. Das ist wichtig, dass man nicht allein bleibt damit. Das war übrigens das Problem von Eva. Sie hat das nicht geteilt, mit dem Adam nicht, auch mit Gott nicht, hat einfach gehandelt. Also red mit einer weisen, gläubigen Person darüber. Und etwas müssen wir uns im Klaren sein. Wenn wir Zweifel haben an Jesus oder an der Bibel oder an der Gemeinde, dann befinden wir uns nicht in einem neutralen Raum. So einfach so ein bisschen neutral, oder? Es ist nicht so schlimm, es ist nicht so gut, es ist einfach neutral. Nein, dann sind wir ganz besonders im Fokus vom Widersacher. Weil der Teufel hat ein Ziel. Der hat das Ziel, er will Misstrauen, Zweifel an Gott säen. Das war von Anfang an so und es ist immer noch so. Der findet nichts Neues. Also er will, dass wir an Gott zweifeln. Die sollen wachsen. Und darum, wenn du Zweifel hast, befass dich bitte nicht mit Büchern oder Inputs, die die Zweifel noch vergrößern. Der Einzige, der sich freut, ist der Widersacher. Wo sollen wir Antworten suchen? Wo hat es der Thomas gemacht? Er hat bei Jesus gesucht. Und nicht bei Menschen, die gar nicht an Jesus glauben. Also das ist eigentlich, wie wenn jetzt die Jünger zu den Pharisäern gegangen wären und sie gefragt hätten, du, was soll ich jetzt mit dem Jesus machen? Das ist das Unklare, was herführt. Das wäre unweise. Also wir müssen beim Original müssen Antworten suchen, über den Glauben, nicht bei irgendwelchen anderen Sachen. Also machen wir es so wie der Thomas. Er hat bei Jesus Antworten gesucht, hat sie gefunden. Und er hat sein Unverständnis ausgesprochen gegenüber Jesus in der Mitte der Jünger. Ich denke, das kann man machen. Also man muss ja nicht gerade einfach so, dass es einem wohl ist, oder? Vielleicht ist es eine kleine Gruppe, vielleicht ist es nur unter vier Augen. Und vielleicht hast du jetzt auch schon gedacht, ja, ich bin der Einzige, der es nicht checkt. Ja, dann stelle ich mich mega blöd an, ich geniere mich. Also ich kann die Gedanken verstehen. Aber wenn du die richtige Person aussuchst, der weiss selber auch, wie das ist. Und heb dich nicht zurück, solche Fragen zu stellen. Es ist ganz wichtig. Was hat der Thomas noch gemacht? Er hat sich mit Jesus beschäftigt, hat über ihn nachgedacht. Er war mit ihm zusammen, hat ihm zugeschaut, abgeschaut. Und das ist auch etwas, dass wir uns aktiv beschäftigen mit gewissen Thematiken. Lies mal ein Buch zu dem, was dich beschäftigt. Oder hör einen Vortrag. Bet darüber. Such Antworten. Und das ist jetzt etwas, wo ein bisschen Zeit braucht. Ja, definitiv. Das kann man nicht abkürzen. Und es ist eigentlich auch schlecht, wenn man sich die Zeit nicht nimmt. Weil es ist etwas Unwesentliches. Es ist eine Basis vom Leben, wenn man da irgendwo so die Zweifel nicht wegräumen kann, dann wird es langfristig wird's schwierig. Also es geht um ganz viel, darum beschäftige dich. Oder eben so einen Glaubensgrundkurs, wäre vielleicht auch etwas. Zum Beispiel gerade am ersten Abend geht es nur um die Zuverlässigkeit und die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und noch etwas, weil das finde ich jetzt auch ganz, das finde ich jetzt cool, jetzt kommt, das finde ich echt cool. Jesus hat nie verlangt, dass wir mit unserem Hirn an der Garderobe abgeben. Übrigens, wenn jemand das Hirn abgegeben hat, müssen wir es schnell holen. Spätestens jetzt, einfach schnell, ich warte so schnell. Aber nein, das hat er nie verlangt. Und wir sehen diverse grosse Wissenschaftler aktueller Zeit und vergangenen Jahrhunderte sind bekennende Christen gewesen. Zum Beispiel, ich zähle mal ein paar auf, die beiden Herren da. Blaise Pascal, Isaac Newton, das sind Genies gewesen. Mega intelligente Leute, haben auch ganz klar an Gott geglaubt. Gut, jetzt kann man sagen, ja klar, die Aufklärung ist nachgekommen. Nehmen wir das nächste Beispiel. Der Professor Dr. Arthur Weiler Smith. Der war sehr intelligent. Er war dreifacher Doktor, Doktor in der Chemie, Doktor in Naturwissenschaften unter anderem. Und er ist als Erwachsener zum Glauben gekommen. Nicht als Kind schon, irgendwie hat gar nicht alles gekannt. Kann man sagen, ja, der hat ja gar nicht alles gekannt. Nein, er ist als Erwachsener zum Glauben gekommen, wo er schon studiert hat. Und er hat 1995 gestorben. Und er hat sehr viel auch über die Evolutionstheorie geredet, ist ein Kritiker von dieser Theorie. Für ihn ist es einfach, geht es nicht auf. Es ist unlogisch, wissenschaftlich. Er sagt, er hat bewusst immer wissenschaftlich argumentiert. Nicht vom Glauben her. Weil er hat sich in den wissenschaftlichen Kreisen bewegt und das würde ja gar nicht akzeptiert werden. Er hat gesagt, ich argumentiere wissenschaftlich und für mich ist aus dem Grund die Evolutionstheorie ist nicht haltbar. Aufgrund von meiner Studien Chemie, Physik, Naturwissenschaften nicht haltbar. Oder wir sehen auch noch weitere Wissenschaftler, zum Beispiel der Max Planck. Er ist gestorben 1944, es gibt in Basel das Institut, Max-Planck-Institut, also muss auch gewisse Kapazität gewesen sein. Physiker sagt, das Nachdenken eines Gläubigen fängt bei Gott an, das stimmt. Und wenn ich gläubig bin, fange ich von der Bibel an. Kann man mir vorwerfen? Das stimmt. Dann sagt er, und das Überlegen eines Physikers führt zu Gott, weil er durch die naturwissenschaftliche Beschäftigung und das Messen von diesen Prinzipien, die immer wieder gleich rauskommen, sagt er, es muss eine Größe hinter all dem stehen, wo die Intelligenz erschaffen hat. Die kann sich nicht von allein erschaffen haben. Oder auch der Arthur Stanley Eddington, gestorben 1944, der Max Planck 1947, bestätigt da, die moderne Physik führt uns notwendig zu Gott hin, nicht von ihm fort. Und das haben jetzt nicht aufgeführt, aber er sagt dann noch, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Seitenhieb, keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Also, das nehme ich einfach mal so an, wenn ihr das sagt. Also, es sind keine Naturwissenschaftler gewesen, alle waren sie sehr mittelmäßige Philosophen. Okay, wenn wir mal so stehen. Keine Ahnung, aber... Dann sogar der berühmte Albert Einstein. Jetzt wird es aber gleich, oder? Der Albert Einstein in einem Brief kurz vor seinem Tod sagt Folgendes. Meine wissenschaftlichen Forschungen haben mich jetzt, man merkt, das ist vielleicht eher eine neue Erkenntnis von ihm, haben mich jetzt zu jener Erkenntnis gebracht, dass hinter der sichtbaren Welt, in der wir tätig sind, ein grosser Orchesterdirigent steht. Eben wieder das, was über die Intelligenz steht, der menschliche, das, was es eingebracht hat, der alles leitet und Gutes will. Diese Erkenntnis gibt mir ein unglaubliches Gefühl des Glücks. Albert Einstein at his best. Oder höchst, also am Schluss, wo er eigentlich am meisten Wissen zusammengesammelt hat, sagt so etwas. Also wir sehen, sind alle wach? Wir sehen also, dass ein funktionstüchtiges Hirn am Glauben nicht im Weg steht. Man kann sogar sagen, im Gegenteil. Im Gegenteil. Und trotzdem können Zweifel entstehen, wenn man vielleicht schon ein paar Jahre im Glauben unterwegs ist. Das ist durchaus möglich. Warum, weiss ich nicht. Aber ich kann einfach sagen, mir ist das auch schon gegangen. Genau so. Ich habe das Theologiestudium angefangen und eigentlich denke ich mir, ja gut, dann muss ich strotzen vor geistlicher Kraft, dann immer mehr. Und bei mir ist es so gewesen, dass ich in eine Phase gekommen bin, wo ich Gott wie nicht mehr gespürt habe. Jesus wie nicht mehr gespürt habe. Er war wie weg gewesen, in meinem Empfinden. Und das ist leer geworden irgendwie. Und ich kann sagen, das hat mich gestresst, das hat mir Mühe gemacht. Ich habe das gar nicht gekannt. Ich dachte, was ist los? Ich komme nicht raus. Weißt du jetzt nicht, bleibt jetzt das so oder was? Und dann hat es nach einem Zeitchen am Theologischen Seminar eine Konferenz gegeben. Und dort hat ein erfahrener, älterer Referent das Referat gehalten und mir viele Studenten und andere sind da gehöckelt. Und dann fängt er plötzlich an zu erzählen, wie es ihm früher gegangen ist als jüngerer Mann. Und genau meine Situation schildert er von den Zweifeln. Ich bin gerade angehockt, hochkonzentriert, die Lauscherli gespitzt. Und erzählt er meine Situation. Und dann sagt er, der Referent, dass ihm ein erfahrener Christ dort mal einen wichtigen Rat gegeben habe, der ihm auch geholfen hat. Und zwar der Rat, bleib einfach dabei. Bleib in der Gemeinschaft der Gläubigen, trotz Zweifel. Lies weiter in der Bibel, trotz Zweifel. Bet auch weiterhin und es wird vorbeigehen. Vielleicht fast ein bisschen enttäuschend, oder? Der Rat, denke ich, jetzt müssen wir was machen. Und ich habe das genau so gemacht. Und wisst ihr, was passiert ist? Ja, es ist vorbeigegangen. So unerklärlich schleichend, wie die Zweifel gekommen sind, so schleichend sind sie wieder weggegangen. ohne dass ich sagen könnte, warum genau. Aber jetzt weiss ich im Nachhinein, das kann es einfach geben. So Phasen, wo man nicht mehr einordnen kann. Und wenn das jetzt, das kann wiederkommen bei mir. Ich weiss es ja nicht, das kann durchaus wiederkommen. Aber wenn es wieder kommt, dann will ich wieder genau gleich machen. Ich will probieren, ruhig zu bleiben. Sagen, okay, ich vertraue darauf, dass das wieder vorbeigeht. Es ist jetzt nicht mehr gekommen seitdem, aber ich weiss es ja nicht. Also wir sehen, das gibt es auch. Die Art von Umgang mit Zweifeln gibt es auch. Das hat der Thomas übrigens auch gemacht. Er ist auch dabei geblieben. Am nächsten Sonntag war er ja dabei gewesen, bei den Jüngern. Gott sei Dank. Also es gibt beide Situationen. Die eine Situation, wo man sagt, jetzt musst du wirklich aktiv werden, musst du auseinandersetzen mit konkreten Zweifeln, die dich beschäftigen, ein Buch lesen, Vortrag, irgendeine Person löchern. Übrigens, wenn ihr mal gefragt werdet von jemandem, der zweifelt, und ihr wisst nicht wirklich eine Antwort, dann gebt sie lieber nicht. Nicht einfach etwas sagen, jetzt muss man doch etwas gesagt haben, dann sagen wir lieber nichts. Und sagen, du, ich weiss das im Fall auch nicht, aber ich kann mir Gedanken machen. Ich frage mal jemand anderen, einen, der etwas mehr weiss als ich, und dann hocken wir wieder zusammen. Das ist mir noch wichtig, oder? Man weiss nicht mehr alles. Also ich einmal nicht. Das ist die eine Variante, man muss aktiv werden, und die andere ist einfach die, wo es einmal eine Phase gibt, wo man einfach ruhig dabei bleiben muss. Bleib bei Jesus und warte, bis es vorbei ist. Und dann ist der grosse Moment gekommen, von Thomas, der ihn für immer verändert hat. Der auferstandene Jesus steht real vor ihm. Und jetzt haltet er dem Thomas keine Moralpredigt. Du Bürstli, du bist ja wirklich ungläubig wie ein Bach runter. Nein, er nimmt ihn eben wirklich ernst. Er nimmt seine Zweifel an. Und er zeigt ihm die Hände, lässt ihn die Wunden fühlen, er darf ihn berühren sogar. Und sich restlos überzeugen, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Was bin ich froh über die Zweifel von Thomas. Weil durch das ist eine Halluzination von den Jüngern ausgeschlossen. Er hat ihn auf Herz und Nieren geprüft. Und in dem Moment realisiert der Thomas, Jesus ist Gott, mein Herr und mein Gott. Was für ein wunderschönes Bekenntnis. Das ist das erste ausgesprochene, wortwörtliche Bekenntnis, dass Jesus Gott ist. Das ist ein wunderschönes Bekenntnis. Für mich einer der schönsten Sätze der Bibel. Ich weiss es nicht, stark, glaube ich nicht, wenn es mir recht ist, aber ich stelle mir vor, er ist auf die Knie gefallen und hat ihn angebetet mit dieser Aussage. Ausgesprochen und tiefst gelaut vom ehemals ehemals ungläubigen Thomas. Wisst ihr, Jesus ist mit dem Thomas zum Ziel gekommen. Und meine Frage ist, ist Jesus mit dir auch zum Ziel gekommen? Oder ist er unterwegs noch? Das ist auch gut, oder? Unterwegs sein immerhin. Jesus sagt ja auch, er macht uns auch Mut. Ich meine, wenn wir könnten so berühren und dann wäre es einfach, oder? Aber jetzt sagt Jesus ja den Satz auch, glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das gibt es eben effektiv auch. Und zwar nicht einfach das Glauben ins Blaue raus und weiss nicht recht, sondern ein tiefes Überzeugtsein. Jesus lebendig und ich kenne ihn jetzt, er ist da. Jesus ist nämlich aus einem bestimmten Grund gestorben und auferstanden. Und zwar darum, wir Menschen sind durch unsere Lebensschuld von Gott getrennt. Das ist eine tiefe und eine wichtige Wahrheit. Und die Trennung, wenn die nicht aufgehoben wird, dann besteht die auch nach unserem Tod, und zwar in Ewigkeit. Und die Bibel nennt das auch ewige Verlorenheit. Und jetzt ist Jesus darum für uns gestorben und auferstanden und hat eigentlich da dabei die Strafe, die wir verdient hätten für unsere Schuld, hat er getragen. Und jetzt ist er bereit, uns Vergebung anzubieten und ein neues ewiges Leben. Und das kann man annehmen in einem Gebet. Im Prinzip ist das wie so eine Kurzform, mein Herr und mein Gott. Als ich Jesus sage, Jesus, ich bringe dir meine Verfehlungen, es tut mir leid, komm du mein Leben und bist du mein Herr und mein Gott. Das ist etwas, was man aussprechen muss. Das ist wie, angenommen, jemand heiratet, oder? Dann tut man sich das auch zusprechen. Ja, ich will, Gottes Hilfe, lebenslang. Und man ist nicht einfach irgendwie so unausgesprochen, es ist einfach so. So. Das ist da genau gleich. Man muss einmal, also Jesus will das. dass es gilt, dass man es mal ausspricht in einem Gebet. Es kann ganz unscheinbares Gebet sein. Und wenn wir das machen, dann kommt Jesus, reinigt uns, nimmt in unserem Leben Wohnung und wir werden Kinder vom lebendigen Gott. Und das bedeutet auch, wenn man dann stirbt, im nächsten Moment bist du bei Jesus und das hast du eine Zusage, das weißt du. Das ist eine tiefe Gewissheit. Und es gibt auch einfach so eine Erleichterung im Leben. Weil man auch weiss, das Entscheidende kommt noch. Weil es gibt Menschen, die wirklich was ziemlich schwer haben, oder? Enorm schwer. Schmerzen, Behinderungen. Können wir alle Botigen, einfach immer sind die eins aufs Dach bekommen. Kann man sagen, ja, das sind wirklich arme Leute. Aber wenn man weiss, hey, das Entscheidende kommt noch, die Ewigkeit und was abkommst du darauf an, dann kannst du es viel einfacher tragen. Jesus hat aus den Zweifeln von Thomas einen starken und stabilen Glauben geformt. Und ein Glauben, das sich intensiv für Jesus eingesetzt hat. Und zwar nicht, weil das dann irgendein Pastor gesagt hat, sondern weil er hat wollen, seinem Herr verfügbar sein, für seinen Herr da sein. Es gibt eine außerbiblische Erzählung, die sagt, dass der Thomas im Jahr 52 nach Christus eine Mission gegründet hat in Madras, Indien. Stell dir mal vor, von Israel auf Indien. Aber die Leute müssen es doch hören. Die müssen es hören, dass Jesus Retter ist. Und wenn wir auch zu denen gehören, die das Bekenntnis teilen, jetzt wäre ein Glas Wasser nicht schlecht. Müssen wir jemand ein Glas Wasser holen? Das wäre super. Sonst kann ich euch dann noch länger mit meinem Husten unterhalten. Excuse. Wir kommen so langsam aufs Ende zu. Wahrscheinlich, wenn das Glas Wasser da steht, ist dann wieder alles gut. Ist auch okay. Also wenn wir zu denen gehören, die das Bekenntnis teilen, dann ist einfach auch die Frage, was macht das mit uns, das Bekenntnis oder die Tatsache? Wo bewegt uns das? Weil wenn das für unseren Alltag eigentlich wie kein Antrieb ist oder kaum einen, dann sollte es eigentlich uns beunruhigen. Weil Jesus war wirklich tot gewesen. Er ist wirklich auferstanden. Ich habe zu lange gepredigt, meine Stimme verhebt nicht mehr. Und weil er auferstanden ist, gilt jeder Moment, er ist da. Er ist da. Das Glas Wasser jetzt nicht gerade. Danke vielmals, René. Ja, das langt schon. Und ich denke, das ist eine Tatsache, er ist da. Und das bedeutet auch, wenn er mit dem Tod fertig geworden ist, dann wird er auch mit allen Schwierigkeiten fertig, die mein Leben herausfordern. Und ich denke, das ist etwas, was auch ein Gegenstand vom Glauben soll sein, mit dem Schaffen und sich auf das ausrichten und ausleben, immer mehr. Und ich glaube, das ist nicht ich glaube, das ist auch von der Bibel her, wo es zeigt, dass Jesus oft handelt nach unserem Vertrauen. Wenn wir vertrauen, unser Vertrauen auf ihn setzen, dann wird er erst recht aktiv. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Jesus, er ist immer da, haben wir gesagt, er ist immer da. Und manchmal denkt er so, da steht er neben Thomas, oder? Also mir. Denkt du, Thomas, ich bin doch da, hallo, huhu. Und ich so. Und vielleicht geht es ihm manchmal auch so. Und Jesus denkt, hey, was steckst du jetzt den Kopf in den Sand? Ich bin lebendig, ich bin verstanden. Und soll mich von dem prägen lassen. Wir sind ja im Jahr von der Reformation, vom Jubiläum. Und der Luther hat ja ganz eine tolle Frau gehabt, Käthe, die geheissen. Und einmal hat er auch jemanden ein bisschen Süb gehabt, der Luther, was ihm nicht gut gegangen ist und war ein bisschen depressiver Stimme gewesen. Und einmal ist Käthe ganz schwarz angekleidet ins Zimmer, ins Büro, was man noch gesagt hat, in der Schreibstube vom Luther reingekommen. Und der Luther hat aufgeschaut, oh, ist jemand gestorben? Und Käthe hat gesagt, ja. Ja, wer? Dein Herr, dein Jesus. Du verhaltest dich so, als wäre er tot. Oder um ihm das aufzuzeigen. Und er ist ihm völlig die Augen aufgegangen. Ja, du hast recht, total. Oder? Und wir wollen es nicht auch so verhalten. Sondern einfach mit dem arbeiten und sagen, nein, er ist auferstanden. Angesichts von dieser Sünde, die mich gerade zieht, oder Sucht, oder Neid, oder Verletzung, oder was auch immer. Ich will mich ausstrecken nach dieser Tatsache, die Auferstandene lebt und ist jetzt da. Und so kann bei uns und auch bei anderen aus Zweifel Glauben werden. Ein fester Glauben, wo sich freudig einsetzt für Jesus und etwas bewegt. Das alles und noch viel mehr steht in der Osterbotschaft. Der Herr ist auferstanden. Amen. Herr Jesus Christus, ja, wir freuen uns, also ich freue mich mega fest, dass du wirklich auferstanden bist. Und Herr Jesus, es ist nicht jetzt einfach nur etwas, wo man ja, muss entweder glauben oder nicht. Und das, was mich einfach überzeugt, ist, dass man dich wirklich erfahren kann. Ich kann dich nicht beweisen, aber du bist erfahrbar. Und wenn man dir vertraut und den Schritt macht, dich in Anführungs- und Schlusszeichen heiratet, mit dem Bekenntnis, dann zeigst du dich. Und dann wird es plötzlich sonnenklar. Danke vielmals, dass das möglich ist. Und Herr Jesus, du siehst aber auch, dass es trotzdem Phasen geben kann, wo man in Zweifel kommt. Und vielleicht hat es auch unter uns Leute, die irgendwo da betroffen sind. Und bitte hilf, dass sie sich nicht irgendwie selber stigmatisieren und denkt, ich bin der hintersten Letzte. Und hilf du ihnen, dass sie gute Leute um sich herum haben, wo sie sich getrauen zu äußern. Und du weißt, was dran ist. Ist dran, sich zu befassen mit Thematiken. Ist es dran, einfach dran zu bleiben, still zu warten, bis es wieder kommt. Ich möchte dich um Kraft und Weisheit bitten und schenk doch Glauben aus dem raus. Wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du immer da bist. Amen.